Geh nochmal zurück zum Kapitel 7, Vers 15. Da heißt es, und Samuel richtete Israel alle Tage seines Lebens und er zog Jahr für Jahr umher und kam nach Bethel, Gilgal und Mizpah und richtete Israel all diesen Orten. Dann kehrte er nach Rama zurück, denn dort war sein Haus und dort richtete er Israel. Auch baute er dort dem Herrn einen Altar. In dem Kapitel 8, im Vers 1 lesen wir, es geschah, als Samuel alt geworden war, also wissen nicht genau, Vierteljahrhundert später, vielleicht länger. Samuel ist wahrscheinlich so um die 65, 70 Jahre alt. Da setzte er seine Söhne als Richter über Israel ein. Also eine ganze Zeit später, eine neue Generation in Israel. Ups, mein Mikro hier stürzt ab. Oh, schau mal, muss ich halt lauter reden. Eine ganz neue Generation in Israel. Und die scheinbar auch ein anderes Herz haben, also zumindest die Nachkommen von Samuel. Der Name seines erstgeborenen Sohnes war Joel und der Name seines zweiten Abia, denn sie waren Richter in Beersheba. Aber seine Söhne wandelten nicht in seinen Wegen und sie suchten ihren Vorteil und nahmen Bestechungsgeschenke und beugten das Recht. Traurige Sache. Samuel, wahrscheinlich einer der gottesfürchtigsten Männer in der ganzen Bibel. Über ihn wird nie erwähnt, dass er irgendwo gesündigt hat, dass er Mist gebaut hat. Vielleicht hier eine Ausnahme, dass er seine Söhne als Richter über Israel eingesetzt hat. Vielleicht war er da nicht mit ganz ungeteilten Herzen. Waren seine Jungs, aber es waren keine Gottlosen, keine gottesfürchtigen Jungs, leider Gottes, sondern sie waren gottlos. Und die Richter, die hatten eigentlich nie ihre Söhne eingesetzt als die nächsten Richter. Diese Richterzeit, das war eine Zeit, wo Gott Männer in Leiterschaft berufen hat, für eine bestimmte Zeit lang, für einen bestimmten Zweck. Und dann sind die nach Hause gegangen, wenn die fertig waren damit. Und dann hat Gott den nächsten Richter berufen bei der nächsten Krise. Aber es war nicht vererbbar, im Gegensatz vom Königtum oder der Monarchie. Und leider Gottes, so wie wir das bei dem hohen Priester Eli gesehen haben, dessen beiden Söhne nicht ihm nachgeraten sind, sondern gottlos waren. Die hatten Probleme mit Lust, die haben da mit den Frauen rumgemacht im Heiligtum, wenn ihr euch noch erinnert. So die Söhne hier von Samuel, die hatten ein Problem mit Habsucht, offensichtlich. Nahmen Bestechungsgeschenke an, beugten das Recht. Bestechliche Richter auch, das ist nie gut. Ich glaube, Billy Graham hat mal gesagt, im Dienst, wenn du dem Herrn dienst, so drei wichtige Dinge, er hat gesagt, don't touch the money, also rühr das Geld nicht an, don't touch the women, rühr die Frau nicht an und don't touch the glory, rühr die Ehre Gottes nicht an. Das sind die Hauptdinge, wo Menschen zu Fall kommen, die Gott dienen wollen. Hauptangriffspunkte von Satan. Lust, Habgier und schlicht und einfach Stolz, dass wir unser eigenes Ding drehen wollen und nicht Gott nachfolgen wollen. Vers 4, da versammelten sich alle Ältesten von Israel und kamen zu Samuel nach Rama. Da hat Samuel gewohnt. Es gab damals noch kein Zentrum in Israel sozusagen. Der Richter ging einfach nach Haus in seine Stadt. Und sie sagen zu ihm, siehe, du bist alt geworden und deine Söhne wandeln nicht in deinen Wegen. Das ist nicht gerade ein Kompliment. Die kommen zu ihm, die Leiter von Israel, sagen, Samuel, du bist ein alter Knacker geworden, bist ein alter Sack. Und deine Söhne, die wandeln nicht in deinen Wegen. Das läuft nicht gut mit deinen Jungs hier. Nun setz doch einen König über uns, damit er über uns Richter sei, wie es bei allen Nationen ist. Und ich denke, es war richtig, dass die Richter, die Ältesten, will ich sagen, zu Samuel gekommen sind und ihn konfrontiert haben. Es war nicht richtig, dass er seine Söhne eingesetzt hat als Richter, noch dazu, wo die nicht Gott geehrt haben. Aber auch bei diesen Ältesten sehen wir ein Problem, so typisch menschliche Sache. Okay, Gott, wenn es nicht das ist, dann muss es das sein. Wenn es kein Richter sein soll, dann ist es doch sicher ein König. Das war das Problem hier. Setze einen König ein, damit er Richter über uns sei. Wie es bei allen Nationen ist. Israel sollte nie wie alle Nationen sein. Das war gerade das Besondere an Israel, dass sie abgesondert waren und dass sie anders leben sollten, dass sie ein Licht sind für die Nationen, so wie wir als Nachfolger Jesu, als seine Gemeinde, ein Licht sind in dieser finsteren Welt. Wir wollen das, was die Welt hat. Wir wollen einen König haben, wie die Welt, der uns führt. Ich denke, Gott hat Israel bis jetzt ganz gut geführt. Wenn wir die Geschichte gelesen haben, hat die Kämpfe für sie gekämpft, war mit ihnen, ja, war König über Israel. Israel war damals sehr dezentral organisiert. Die einzelnen Stämme waren relativ autark und die haben jeder selber den Herrn gesucht. Mit ihren Ältesten und mit ihren Leitern. Aber es gab nicht diese eine Zentralregierung, die alle Macht hatte. So wie die anderen Nationen. Ich meine, das war imposant, so ein König mit einer tollen Krone und mit einem schönen Schloss und mit einer riesen Gefolgschaft und ganzen Tamtam, der da drum ist. War schon ehrfurchtsgebietend. Aber war nicht vergleichbar mit dem, Gott direkt als Herrscher zu haben, Theokratie, wie es Israel hatte. Und ich finde es interessant, dass Gott in 5. Mose Kapitel 17 das schon vorausgesehen hat, dass Israel eines Tages einen König haben wird. Da hat ihnen Gott schon damals im Gesetz das Gesetz des Königs gegeben, wie ein König sich verhalten soll. Und vielleicht war sogar in Gottes Plan, Israel einen König zu geben. Später, ich denke, David, Mann nach Gottes Herzen, ein Bild für Jesus auch als den König, er wird immer der Nachkomme Davids genannt, schon in den Propheten. Aber hier, was sicher falsch war, war das Motiv der Leiter Israels. Sie sagen, wir wollen einen König haben, wie es bei allen Nationen ist. Auf gut Deutsch, wir wollen so sein, wie die Welt ist. Ja, wir sind berufen, abgesondert zu leben, anders zu leben als Christen, sage ich jetzt mal für uns heute. Aber wir wollen so sein, wie die Welt ist. Hey, ich will die Sau rauslassen wie meine Freunde. Ich ziehe zu meiner Freundin, wie es alle machen, ist doch normal. Naja, ein bisschen unterschlagen, man muss sich ja schon ein bisschen um sich selbst kümmern. Wenn man immer nur ehrlich ist, kommt man nicht weiter. Ja, wir sind Israel, wir sind Gottes Volk, aber naja, so radikal müssen wir auch nicht sein. Ein bisschen Kompromisse muss man doch eingehen. Wir wollen sein wie die Welt. Das ist immer ein großer Fehler. Das ist nicht, wozu wir berufen sind. Wir sind berufen, Gottes Heilige zu sein. Und eine Bedeutung von heilig ist abgesondert. Abgesondert von der Welt, von diesen Dingen, von dieser Kultur auch, die Gott nicht gefällt. Abgesondert für ihn. Und das Wunderbare ist, dass da das Heil zu finden ist. Es gibt kein Heil in dieser Welt, das Heil ist bei Gott. Deswegen sagt er uns diese Dinge, weil er uns beschützen will. Vers 6 heißt es, und das Wort war übel in den Augen Samuels, dass sie sagen, gib uns einen König, damit er Richter über uns sei. Und Samuel betete zum Herrn. Das ist so eine gute Sache. Was tust du, wenn du schlecht drauf bist? Wenn Dinge passieren, die dir nicht gefallen? Samuel war enttäuscht hier, dem war übel in seinen Augen. Und er betet zum Herrn, was tun wir? Ist es der Fernseher, zu dem wir rennen, mit dem wir uns ablenken? Ist es das Bier? Wo laufen wir hin? Name des Herrn ist eine starke Festung. Der Gerechte läuft zu ihm hin und sicher ist er. Name des Herrn, unser Gott, sein Charakter. Und ich mag das hier, dass Samuel in dieser Zeit zum Herrn geht und mit ihm drüber redet. Das soll es auch in unserem Leben sein. Und der Herr sprach zu Samuel, höre auf die Stimme des Volkes in allem, was sie dir sagen. Denn nicht dich haben sie verworfen, sondern mich haben sie verworfen, dass ich nicht König über sie sein soll. Entsprechend all den Taten, die sie immer getan haben, von dem Tage an, da ich sie aus Ägypten geführt habe, bis zum heutigen Tag. Seht ihr, er war König über Israel. Er hat sie herausgeführt aus Ägypten, erlöst Und er hat sie geführt bis an den heutigen Tag. Und sie sagen, gib uns einen menschlichen König. Das Problem war, dass Israel nicht im Glauben leben wollte, im Vertrauen auf einen Gott, den sie nicht sehen können, sondern dass sie lieber im Schauen leben wollten. Wir wollen einen König haben, was zum Anfassen, einer, der vor uns auszieht wie die anderen Nationen. Aber Gott fordert uns heraus, durch Glauben zu leben, auf ihn zu vertrauen, auf seine Verheißungen. Er sagt, dass sie mich verlassen haben und anderen Göttern gedient haben, so machen sie es auch mit ihr. Also Gott sagt, Samuel, nimm es nicht persönlich, sie haben nicht dich abgelehnt, sie haben mich abgelehnt und es ist wirklich nichts Neues. Waren schon immer ein rebellisches Volk gewesen. Und dann sagt er, nun höre auf ihre Stimme. Doch warne sie mit allem Ernst und mach ihnen das Recht des Königs bekannt, dass er über sie herrschen wird oder der über sie herrschen wird. Und Samuel sagte zu dem Volk, dass einen König von ihm begehrte, alle Worte des Herrn. Und er sagte, dies wird das Recht des Königs sein, der über euch regieren wird. Eure Söhne wird er nehmen, um sie für seinen Wagen und seine Gespanne einzusetzen, damit sie vor seinem Wagen herlaufen und um sie sich zu Oberste über 1000 und über Oberste über 50 zu bestellen, damit sie seine Äcker pflügen und seine Ernte einbringen und damit sie seine Kriegsgeräte und seine Wagengeräte anfertigen. Und eure Töchter wird er zum Salben mischen, zum Kochen und Backen nehmen. Und eure besten Felder, Weinberge und Olivengärten, die wird er nehmen und sie seinen Knechten geben. Und von euren Kornfeldern und euren Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und ihn seinen Kämmerern und Beamten geben. Er wird Steuern einheben, um sie seinen Beamten zu geben, seiner Bürokratie. Und von euren Kornfeldern und euren Weinbergen, und eure Knechte und eure Mägde und eure besten jungen Männer und eure Esel wird er nehmen und sie in seinen Dienst stellen. Von euren Schafen wird er den Zehnten nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr an jenem Tag wegen eures Königs um Hilfe schreien werdet, den ihr vor euch erwählt habt, dann wird euch der Herr an jenem Tag nicht antworten. Also Gott möchte, dass sie hier eine realistische Entscheidung treffen. Eine informierte Entscheidung und er sagt ihnen, wie das sein wird. Und wie es mit der Regierung heute ist, war es schon damals. Die meisten Könige sind keine Geber, sondern sind Nehmer. Die wollen nehmen. So wie es auch heute ist. Immer mehr Steuern. Ist nichts Neues. Ich glaube, wir arbeiten schon das erste halbe Jahr fast nur für den Staat, für die Zentralregierung, für die Bürokratie. Damals haben sie mit 10% angenommen, heute sind wir bald bei 50. Meisten Herrscher, leider Gottes, sind Leute, die nehmen wollen, ohne da sind, um zu geben. Wir kennen natürlich einen König, der gekommen ist, um zu geben, nicht um zu nehmen. Und das ist unser König Jesus. Markus 10 werden wir in ein paar Wochen hinkommen, vielleicht 2-3 Wochen, am Sonntagmorgen. Da ruft Jesus seine Jünger, die immer gestritten haben, wer der Größte unter ihnen ist, zu sich und er spricht zu ihnen, ihr wisst, dass die, welche als Regenten der Nationen gelten, sie beherrschen und ihre großen Gewalt gegen sie üben. So aber ist es nicht unter euch, sondern wer unter euch groß sein will, soll euer Diener sein. So soll es im Reich Gottes sein. Und wer von euch der Erste sein will, der Leiter sein will, soll aller Sklave sein. Denn auch der Sohn des Menschen ist nicht gekommen, um bedient zu werden, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für viele. Wir haben einen wunderbaren Herrn. Wir haben einen wunderbaren König. Einer, der gekommen ist, um uns zu dienen. Der gekommen ist, um zu geben. Nicht zuerst zu nehmen. Er möchte, dass wir uns ihm selbst zurückgeben. Nicht aus Zwang, sondern aus Liebe. Das ist unser König Jesus. Es gibt keinen besseren Herrn in unserem Leben, ihm nachzufolgen. Und hey, irgendwas beherrscht jeden Menschen. Entweder du wirst von Gott und seinem Geist beherrscht, oder du wirst von Selbstsucht beherrscht, oder Habsucht, oder Lust, oder was immer es ist, Materialismus, wirst versklavt von diesen Dingen. Aber jeder wird beherrscht von etwas. So befreiend vom wahren, lebendigen Gott. Von diesem Herrn, der uns wirklich lieb hat, der ein Geber ist und kein Nehmer ist, beherrscht und geleitet zu werden. Aber das Volk weigerte sich, auf die Stimme Samuels zu hören. Und sie sagten, nein, sondern ein König soll über uns sein, damit auch wir sind wie alle Nationen. Wir wollen sein wie alle anderen. Wir wollen reinpassen in unsere Kultur. Es gibt viele Christen, die so leben wollen. Wir wollen so sein wie alle anderen. Ja, alle tun es doch. Es gibt viele Gemeinden, so diese Sucherfreundlichkeit. Ja. Wir wollen es allen Menschen recht machen, selbst wenn wir die Botschaft ein bisschen verwässern müssen, aber Hauptsache Leute kommen in die Gemeinde. Und wisst ihr was, wir sollen sucherfreundlich sein? Zu dem wichtigsten Sucher. Jesus hat gesagt, der Vater sucht die, die ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Dem wollen wir sucherfreundlich sein. Wir wollen unserem Vater gefallen. Wir Christen als Gemeinde, wir können nie mit Hollywood konkurrieren, wenn es um Unterhaltung oder um Lustbefriedigung geht, wie in der Welt. Wir werden nicht mithalten können. Und es ist auch nicht attraktiv. Jesus hat uns berufen, anders zu sein, abgesondert zu sein. Und dann, wenn Menschen diese Lebensqualität sehen, von einem heilen Leben mit Gott, das wird das Licht sein für sie, aber nicht, wenn wir versuchen, wie alle anderen zu sein. Das war das falsche Denken hier von diesem Volk. Wir wollen, dass ein König über uns ist, damit auch wir sind wie alle Nationen und dass unser König uns richtet und von uns her auszieht und unsere Kriege führt. Sie wollten einen König haben zum Anfassen, den sie sehen konnten. Hat der Herr sie bis jetzt gut geführt, ihre Kriege gut geführt? Ja, darauf können wir Gift nehmen. 1. Samuel 7 haben wir erst gesehen, wie der Herr für sie gekämpft hat. Er hat alle Kämpfe für sie gekämpft. Er hat sie ins verheißene Land gebracht, wie er es verheißen hat. Er war treu zu jedem Wort. Steht dort, wenn mal irgendeine Schuhsohle ist verschlissen oder irgendwas war kaputt. Gott hat sie bewahrt. Gott hat Wort gehalten. Er war der beste König, den sie haben können. Und Samuel hörte all die Worte des Volkes und sagte sie vor den Ohren des Herrn. Also wieder Samuel geht zum Herrn und er spricht mit ihm drüber. Und der Herr sprach zu Samuel, höre auf ihre Stimme und setze einen König über sie ein. Das ist irgendwie so ein bisschen ehrfurchtserregend, dass Gott sagt, hör auf ihre Stimme. Manchmal können wir das tun in unserem Leben, dass wir unseren Willen so sehr durchdrücken wollen, dass Gott letztendlich sagt, okay, ich gebe dir das, was du willst. Das kann manchmal das ärgste Gericht für uns sein, wenn Gott uns das gibt, was wir wollen. Das beste Gebet ist immer zu beten, wie Jesus, Vater, nicht wie ich will, sondern wie du willst. Nicht so dieses Denken zu haben, wie es manche Christen auch haben, ich beanspruche im Glauben meinen Willen. Und wenn ich nur das im Glauben genug beanspruche, dann muss Gott mir das geben, was ich haben will. Manchmal ist es ein Fluch, wenn Gott uns das gibt, was wir haben wollen. Wenn Gott mir alles gegeben hätte, was ich schon wollte in meinem Leben, wäre ich wahrscheinlich schon 10-mal unglücklich verheiratet und hätte mein Leben so richtig versaut. Ist gut, einen Deal mit Gott zu haben, wo wir sagen, Gott, erhör die Gebete, die deinem Willen entsprechen. Und was deinem Willen nicht entspricht, bitte Gott, gib's mir nicht. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Weil das ist sein bester Plan für unser Leben. Gott gibt dem Volk Israel hier das, was sie unbedingt wollen. Er wird ihnen einen König geben, der genau dem entspricht, was sie haben wollen. Und Gott wird es benutzen als schlechtes Beispiel für sie, um sie zu züchtigen und als Vorbild für uns. Lass uns als Christen nicht diesen Fehler machen, dass wir Gott unser Ding aufzwingen wollen. Sondern dass wir wirklich in dieser Haltung bleiben. Gott, was möchtest du? Was hast du für uns? Es ist so viel besser. Und wenn Gott mal Nein sagt, Gott beantwortet alle unsere Gebete. Manchmal sagt er Ja, manchmal sagt er Nein. Und wenn er Nein sagt, ist es so viel besser, als einfach unser Ding trotzdem durchzudrücken. Da sagte Samuel zu den Männern von Israel, geht hin, jeder in seine Stadt. Und es war ein Mann von Benjamin, sein Name war Kisch. Er hat scheinbar diesen Zwiebelkuchen erfunden. Ein Sohn Abiels, des Sohnes Zeroas, des Sohnes Bechorats, des Sohnes Afiach, des Sohnes eines Benjaminiters, ein angesehener Mann. Hier haben wir es. König aus einer angesehenen Familie. Und er hatte einen Sohn, sein Name war Saul, jung und stattlich. Hey, aus einer angesehenen Familie, er war jung, er war schön, perfekt für eine Seifenoper. Und niemand von den Söhnen Israels war schöner als er. Und er war einen Kopf größer als alles Volk, wahrscheinlich so ein Hühner über 2 Meter. Genau das, was das Volk wollte. Ein König zum Herzeigen, aus einer angesehenen Familie. So ein richtiges Model, ein richtiger Dressman, größer als alle, schön. Sie haben das bekommen, worum sie gebeten haben. Und die Eselinnen des Kisch, des Vaters Sauls, waren verloren gegangen. Und Kisch sagte zu seinem Sohn Saul, nimm doch einen von den Knechten mit dir und mach dich auf und geh hin und suche die Eselinnen. Und er zog durch das Gebirge Ephraim und zog durch das Land Schalisha und sie fanden sie nicht. Und sie durchzogen das Land Schalim, aber sie waren nicht da. Und er zog durch das Land Benjamin und sie fanden sie nicht. Und als sie aber in das Land Zuf kamen, das war die Gegend, wo Samuel gewohnt hat, der Prophet, sagte Saul zu seinem Knecht, der bei ihm war, komm, lass uns wieder umkehren, damit nicht etwa mein Vater von den Eselinnen ablässt und sich um uns Sorgen macht. War ein guter Junge, der Saul eigentlich. Er war seinem Vater gehorsam, er hat sich Sorgen gemacht um die Gefühle seines Vaters, dass er sich keine Sorgen macht. Kein schlechter Junge. Was wir nicht von ihm lesen, ist, dass er irgendein geistliches Leben hatte, dass er sich irgendwie groß für Gott interessiert hat. Es ist interessant, dass er Samuel nicht mal erkannt hat, obwohl Samuel rumgezogen ist und geopfert hat und gerichtet hat an verschiedenen Orten. Scheinbar sind die nie im Gottesdienst gegangen, sozusagen. War eine Familie, die hatten nicht unbedingt was gegen Gott, aber hatten auch keine wirkliche geistliche Ader. Wusste nicht mal, wo er den Saul finden kann. Samuel, Entschuldigung. Dabei, Zuf war gar nicht so weit entfernt von dort, wo der Saul gewohnt hat. Aber ein guter Junge, könnten wir sagen. Der aber sagte zu ihm, sein Knecht, sieh doch, ein Mann Gottes ist in dieser Stadt. Der Mann ist sehr angesehen. Alles, was er sagt, trifft sich ein. Lass uns dahin gehen. Vielleicht gibt er uns Auskunft über unseren Weg, den wir gehen sollen. Saul aber sagte zu seinem Knecht, siehe, wenn wir hingehen, was sollen wir dem Mann bringen? Denn das Brot in unseren Beuteln ist verbraucht und wir haben kein Geschenk, um es dem Mann Gottes zu bringen. Was haben wir? Und der Knecht antwortete Saul noch einmal und sagte, siehe, ich habe einen silbernen Viertelschägel bei mir, den will ich dem Mann Gottes geben, damit er uns über unseren Weg Auskunft gibt. Also Saul hatte ein gutes Herz, wollte nicht einfach da den Mann Gottes ausnutzen. Und die Bibel sagt, der Arbeiter ist seines Lohnes wert. Und sehen wir auch hier, gar kein so schlechter Junge. Vor Zeiten sagte man in Israel, wenn man ging, Gott zu befragen, komm, lass uns zum Seher gehen, denn den man heute Prophet nennt, nannte man früher Seher. Also der Seher oder Optiker. Erst Samuel war so der erste Prophet, können wir sagen. Prophet hat vielleicht mehr so eine nationale Stellung eingenommen. Wir werden sehen, dass die Propheten später Berater sind von den Königen. Also ganz neues Amt. Propheten sehen wir von Samuel bis zu Johannes dem Täufer. Vorher waren es Seher, Leute, die Dinge von Gott gesehen haben, aber nicht in dieser Funktion. Sie waren prophetisch begabt, aber nicht in diesem Amt als Propheten. Da sagte Saul zu seinem Knecht, dein Wort ist gut. Komm, lass uns gehen. Und sie gingen in die Stadt, wo der Mann Gottes war. Als sie eben die Anhöhe zu der Stadt hinaufstiegen, trafen sie Mädchen, die herauskamen, um Wasser zu schöpfen. Und sie sagten zu ihnen, ist der Seher hier? Sie antworteten ihnen und sagten, ja, siehe, er ist schon vor dir da. Eile jetzt, denn er ist heute in die Stadt gekommen, weil das Volk heute ein Opferfest auf der Höhe begeht. So wie er in die Stadt kommt, werdet ihr ihn finden, bevor er zur Höhe hinaufgeht, um zu essen. Denn das Volk wird nicht essen, bis er gekommen ist, denn er segnet das Schlachtopfer, danach essen die Geladenen. So geht hinauf, denn gerade heute werdet ihr ihn finden. Da gingen sie zur Stadt hinauf. Als sie in die Stadt eintraten, siehe, da kam Samuel heraus, ihnen entgegen, um zur Höhe hinaufzugehen. Der Herr aber hatte dem Samuel das Ohr geöffnet, einen Tag bevor Saul kam, und gesagt, morgen um diese Zeit werde ich einen Mann aus dem Land Benjamin zu dir senden, den sollst du zum Fürsten über mein Volk Israel salben. Der wird mein Volk aus der Hand der Philister erretten. Saul war in vielen Dingen ein Versager, so ähnlich wie Gideon, ein Mann, der wahnsinniges Potenzial hatte, aber das ziemlich vergeudet hat, nicht gebraucht hat. Aber Gott hat ihn trotzdem gebraucht. Er hat ihn gebraucht, um die Philister, die Feinde Israels, zu schwächen und um sie vorzubereiten, dass David dann letztendlich den letzten Sieg haben konnte über sie. Denn ich habe die Not meines Volkes angesehen und sein Geschrei ist vor mich gekommen. Als nun Samuel Saul sah, teilte ihm der Herr mit, siehe, da ist der Mann, von dem ich dir gesagt habe, dass er über mein Volk herrschen soll. Das ist wunderbar, hier haben wir Samuel. Samuel, ein Mann, der zu Gott spricht, der mit Gott redet. Und Gott antwortet ihm, er öffnet ihm sein Ohr, er spricht zu ihm ganz persönlich. Saul war kein so ein geistlicher Mann, nicht so offen für Gott. Zudem konnte Gott nicht so intim, nicht so persönlich sprechen. Aber Gott hat ihn trotzdem geführt, oder? Wir sehen hier sehr schön Gottes Souveränität in der Geschichte. Gott benutzt Umstände in Sauls Leben. Zwei Esel gehen verloren. Vielleicht hat der Herr den Eseln ins Ohr geflüstert, kommt Jungs, lauft los. Und Gott gebraucht diese Umstände, um Saul dorthin zu bekommen, wo er ihn haben will. Und Esel gehen verloren, sie gehen ihn suchen. Der Knecht hat die Idee, lass uns doch zu dem Seher gehen. Gerade zufällig kommt der Prophet gerade aus der Stadt raus. Und Gott hat Samuel schon zuerst angesprochen, hat gesagt, ich werde dir morgen den zeigen, der König sein soll. Und dann, wo er Saul sieht, spricht er nochmal zu seinem Herzen oder wie immer er gesprochen hat, sagt, das ist der Mann. So wunderbar, Gottes Führung in unserem Leben. Wir sehen beide Dinge. Ich denke, Gott will uns sehr persönlich führen, so wie Samuel. Ich wünsche mir das, ich lese das und ich denke mir, oh Gott, ich möchte mehr deine Stimme hören, so wirklich persönlich, so wirklich konkret, so wirklich klar. Ich möchte nachher mit dir leben, wie Samuel mit dir gelebt hat. Diese Intimität von dir persönlich zu hören. Aber dann führt Gott uns auch manchmal durch Umstände. Und auch das ist in seiner Hand. Wir sollen, glaube ich, Umstände nicht zu wichtig nehmen. Ich meine, nicht alles, was in unserem Leben passiert, hat die tiefste geistliche Bedeutung. Aber wir sollen es auch nicht ignorieren. Gott führt auch durch diese Dinge. Wir haben vor ein paar Wochen darüber gesprochen, wie Gott uns führt. Gott ist souverän. Das Schöne ist, dass wenn wir in Gottes Hand sind, dass wir seinen Willen nicht wirklich verfehlen können. Und er leitet uns und er bestätigt. Er sieht hier, dass Gott auf beiden Enden wirkt. Bei Samuel und bei Saul. Und irgendwie er wirkt bei beiden sehr persönlich, sehr individuell, wie es ihnen entspricht. Und irgendwie bringt Gott das zusammen. Und dann werden wir sehen, bestätigt Gott das nochmal und sein Wille wird sehr klar. Da trat Saul im Tor auf Samuel zu und sagte, zeig mir doch, wo hier das Haus des Ehers ist. Hat ihn nicht erkannt. Samuel antwortete Saul und sagte, ich bin der Seher. Geh vor mir auf die Höhe hinauf, denn ihr sollt heute mit mir essen und morgen früh werde ich dich ziehen lassen. Und alles, was du auf dem Herzen hast, werde ich dir kundtun. Und was die Eselinnen betrifft, die dir heute vor 3 Tagen verloren gegangen sind, so brauchst du dir um sie keine Sorgen zu machen, denn sie sind gefunden. Also er gibt ihm hier eine kleine Bestätigung, dass er wirklich von Gott hört. Er bringt sein Herz hier auch zur Ruhe, sagt, beruhige dich, die Eselinnen sind gefunden. Und wem gehört alles kostbare Israels, nicht dir und dem ganzen Haus deines Vaters? Muss ich Saul gedacht haben. Was redet der hier daher? Da antwortete Saul und sprach, bin ich nicht ein Benjaminiter und aus einem der kleinen Stämmste Israels? Erinnert euch, Ende vom Buch Richter, die anderen Stämme haben den Stamm Benjamin fast völlig vernichtet, in diesem Bürgerkrieg, den wir da gesehen haben. Und ist meine Sippe nicht die geringste unter allen Sippen des Stammes Benjamin? Und warum sprichst du solche Worte zu mir? Saul hatte zu dem Punkt in seinem Leben noch ein relativ demütiges Herz. Leider Gottes hat sich das dann gewandelt. Er konnte mit der Ehre und dem Reichtum als König nicht umgehen. Das ist oft ein Test. Wenn Gott uns segnet, wenn Gott uns Positionen schenkt oder Ansehen schenkt oder gewissen Reichtum, Position. Oft können wir besser umgehen mit Armut als mit Reichtum, mit Mangel als mit Segen. Das ist oft ein Test. Wenn es uns gut geht, bleiben wir demütig, haben wir das richtige Herz Gott gegenüber. Und Samuel nahm Saul und seinen Knecht und führte sie in die Halle. Und er gab ihnen einen Platz oben an unter den Geladenen, und das waren etwa 30 Männer. Es gab eine Sitzordnung damals bei diesen Gastmählern, eine ganz strikte. Und Saul hatte hier einen Ehrenplatz bekommen, der war immer neben dem Gastgeber. Das war der Platz, wo der hingesetzt wurde, den der Gastgeber ganz besonders ehren wollte an diesem Abend. Und Samuel sagte zu dem Koch, gib den Anteil her, den ich dir gegeben habe und von dem ich dir gesagt habe, leg ihn bei dir zurück. Da trug der Koch die Keule auf und was daran war und legte es Saul vor. Und er sagte, siehe, hier ist das übrig gebliebene, leg dir vor und iss, denn für diese Stunde ist es für dich aufbewahrt worden, als ich sagte, ich habe das Volk geladen, so aß Saul mit Samuel an diesem Tag. Der Ehrengast hat auch ganz besonderes, tolles, fettes Essen gekriegt hier. Beste Stück. Saul muss sich gewundert haben. Was geht hier ab? Und er hat noch, bevor er wusste, dass ich überhaupt kommen, hat er das schon zurückgelegt für mich, mich als Ehrengast hier. Wovon redet Samuel hier? Und sie gingen von der Höhe in die Stadt hinab und er redete mit Saul auf dem Dach. Hausdach war so eine Art Wohnzimmer damals. Freiluftbalkon. Muss ein interessantes Gespräch gewesen sein zwischen Saul und Samuel. Ich kann mir vorstellen, Saul hatte sehr viele Fragen. Was redest du da zu mir, Samuel? Woher wusstest du, dass ich kommen werde? Was geht hier ab? Vielleicht hat Samuel den Saul ermutigt, auf den Herrn zu vertrauen. Ihn versucht, auf ihn auszurichten. Saul war ein Mann, der da wirklich sich viel gekümmert hat um Gott bis dahin. Und sie standen früh auf. Und es geschah, als die Morgenröte aufging, rief Samuel den Saul auf dem Dach zu, steh auf, dass ich dich geleite. Und Saul stand auf und die beiden, er und Samuel, gingen auf die Gasse hinaus. Und als sie an das Ende der Stadt hinabkamen, sagte Samuel zu Saul, sag dem Knecht, dass er uns vorausgehe. Und er ging voraus. Du aber steh jetzt still und ich will dich das Wort Gottes hören lassen. Steh still und ich will dich das Wort Gottes hören lassen. Es ist gut in unserem Leben, dass wir uns regelmäßig Zeiten nehmen, wo wir stillstehen. Eine stille Zeit, einen stillen Ort, allein mit Gott. Wo wir auf sein Wort hören, wo er in unser Leben sprechen kann. Sei still und höre das Wort des Herrn. Und Samuel nahm den Krug mit Öl und goss es auf sein Haupt und er küsste ihn, war so ein Zeichen, hey, steh hinter dir. Und sagte, so hat der Herr dich nun zum Fürsten über sein Erbteil gesalbt. So, Ölkruge über ihn ausgegossen, das Fett ja, überall runtergeronnen. Öl immer ein Zeichen für den Heiligen Geist. Wir wissen, es ist nicht durch Macht, es ist nicht durch Kraft, sondern durch meinen Geist, spricht der Herr. Saul wurde zugerüstet durch den Heiligen Geist. Für den Dienst, zu dem Gott ihn berufen hat. Und jetzt gibt Gott ihm 3 Bestätigungen durch Samuel. Saul sollte nicht ungewiss sein. Und ich mag das, dass wenn Gott uns führt, dass er uns Dinge bestätigt. Dass wir wirklich sehen können, okay, das ist Gottes Plan für mein Leben. Er spricht zu unserem Herzen, er führt uns durch Umstände und dann bestätigt er auch immer wieder das, was er uns zeigt. Und er sagt, wenn du von mir weggehst, wirst du 2 Männer treffen beim Grab Rahels an der Grenze von Benjamin bei Zelzach? Die werden zu dir sagen, die Eselinnen sind gefunden, die du zu suchen ausgezogen bist. Und siehe, dein Vater hat die Sache mit den Eselinnen aufgegeben. Er macht sich um euch Sorgen und sagt, Was soll ich wegen meines Sohnes tun? Also, Saul sollte lernen, dass Gott sich um seine Probleme kümmert. Die Eselinnen sind gefunden worden. Und wenn du von dort weitergehst, zweite Zeichen, und du zu Terebinte Tabor kommst, werden dich dort drei Männer treffen, die zu Gott nach Bethel hinaufgehen. Einer trägt drei Böcklein und einer drei Brote und einer trägt einen Schlauch mit Wein. Und sie werden dich nach deinem Wohlergehen fragen und dir zwei Brote geben und du sollst sie von ihrer Hand nehmen. Zweite Lektion, Gott versorgt. Danach wirst du zu dem Hügel Gottes kommen, wo Wachtposten der Philister sind. Und wenn du dort in die Stadt kommst, wirst du einer Schar von Propheten begegnen, die von der Höhe herabkommen und vor ihnen her Harfe und Tamburin und Flöte und Zither und sie werden weissagen. Also die haben prophezeit und haben Lobpreis gemacht, zum Herrn gesungen offensichtlich. Und der Geist des Herrn wird über dich kommen und du wirst mit ihnen weissagen und du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Dritte Lektion. Geist Gottes wird dich zurüsten zu dem Dienst, zu dem du berufen bist. Es ist wichtig, dass wir diese Lektionen lernen, dass Gott umgehen kann mit unseren Problemen, dass er es gut mit uns meint. Wie gesagt, der Name des Herrn ist eine starke Festung. Der Name steht für den Charakter Gottes. Wir können zu ihm hinlaufen, wir können sicher sein, er ist ein Fels. Er wird uns versorgen. Zweiter Punkt, auch das können wir lernen. So eine wichtige Lektion. Ich bin dankbar, dass ich das lernen durfte. Am Anfang meines Dienstes hier, wo ich wirklich nicht viel anderes hatte außer Gott. Und ich meine, ihr wisst, wie Gott versorgt hat. Eine Wohnung, eine Arbeit, wo ich es gebraucht habe. Ein Auto, um in die Arbeit zu kommen. Wo jemand zu mir gekommen ist, hier, kannst du mein Auto gebrauchen, Versicherung, alles schon bezahlt. Wo ich 3 Jahre lang umsonst wohnen durfte in meiner Wohnung. Gott kennt unsere Bedürfnisse. Er sagt, macht euch nicht Sorgen. Was sollen wir essen, was sollen wir trinken? So wie die Heiden, die Gott nicht kennen. Sondern Jesus sagt, sucht zuerst das Reich Gottes. Und all diese anderen Dinge, die ihr benötigt, die werden hinzugefügt werden. Macht Jesus zum Größten in eurem Leben. Das Leben ist für mich Christus. Und alles andere wird hinzugefügt werden. Sei es ein Job, sei es Essen, sei es ein Kuvert im Postkasten. Wenn das Autoservice fällig ist, habe ich oft erlebt. Sei es Ermutigung, sei es Weisheit, sei es Kraft, Zurüstung zum Dienst. Das ist das Dritte hier, Gott wird uns versorgen. Wir können ihm vertrauen. Und der Heilige Geist, das ist auch eine wichtige Lektion. Wir können aus eigener Kraft dem Herrn dienen. Das ist unmöglich. Jesus sagt, ohne mich könnt ihr nichts tun. Aber Philipper 4,13, da steht, alles kann ich in ihm, der mich kräftigt. Wir brauchen das, dass wir erfüllt sind mit dem Heiligen Geist. Beherrscht sind von ihm. Und du wirst in einen anderen Menschen umgewandelt werden. Gott hat hier irgendwas verändert bei Saul. Er hat ihn zugerüstet. Er hat ihm ein neues Herz gegeben. Und es soll geschehen, wenn bei dir diese Zeichen eintreffen, so tu, was deine Hand finden wird, denn Gott ist mit dir. Wieder hier diese Ausgewogenheit, ich mag das. Ja, Gott führt uns, er spricht wie zu Samuel persönlich, ganz intim in unser Herz, er führt uns durch Umstände, aber dann sagt er auch, tu einfach das, was deine Hand finden wird. Hey, sei bereit. Und wenn du eine offene Tür hast, zu dienen, das Richtige zu tun, was Gutes zu tun, wenn du eine Gabe hast und da gibt es eine Möglichkeit, eine Gabe einzusetzen, hey, dann tu einfach das, was deine Hand finden wird. Auch das gehört dazu. Christliches Leben ist nicht irgendwie abgehoben, dass wir irgendwo in der Hängematte liegen, bis wir irgendeine Stimme hören, hey, steh auf, steig aus dem Bett und fang an zu arbeiten. Es ist so praktisch, es ist so echt, es ist so im realen Leben. Und wenn wir so mit diesem dienenden Herzen mit Gott leben und für ihn leben, dann wird er unser Leben auch leiten durch Umstände und er wird uns ansprechen, wenn es nötig ist. Er wird uns führen. Lasst uns praktische Christen sein, Nachfolger sein, jeden Tag. Gott, was gibst du mir zu tun? wie kann ich dich verherrlichen? Was legst du mir aufs Herz? Und wenn ich nichts Konkretes höre, dann tue ich einfach das, was vor meinen Händen liegt, was auf der Hand liegt. Tu Gutes, tu das Richtige. Dien dir und meinen Mitmenschen. Das ist Gottes Wille. Gott lieben mit allem, was du bist, und deinen Nächsten lieben wie dich selbst, hat Jesus gesagt. Ziemlich einfach, oder? Und es geschah, als er sich umwandte, um von Samuel wegzugehen, da gab Gott ihm ein anderes Herz. Hat er was verändert im Herzen von Samuel, von Saul? Oh Mann, ich habe die vermischt heute. Und alle diese Zeichen trafen an demselben Tag ein. Das muss eine krasse Sache gewesen sein für den Saul. Wo er erst dahin geht und er trifft die einen Leute, die ihm erzählen, die hat einen Esel sind gefunden, er trifft die anderen, die ihn versorgen. Dann kommen die Propheten und er fängt an zu prophezeien mit ihnen, genau so, wie es Gott gesagt hat. Er hat keinen Zweifel mehr gehabt, dass Gott ihn berufen hat, schätze ich hier. Als sie dorthin an den Hügel kamen, siehe, da kam eine Schar von Propheten entgegen. Und der Geist Gottes kam über ihn, dass er in ihrer Mitte weissagte. Und es geschah, als alle, die ihn von früher her kannten, sahen und siehe, er weissagte mit den Propheten. Da sagten die Leute zueinander, was ist denn mit dem Sohn des Kisch geschehen? Ist Saul auch unter den Propheten? Hey, was ist mit dem Saul los? Der war alles andere als ein religiöser Typ. Ist er plötzlich auch auf dem Jesus-Trip? Ist er plötzlich auch unter den Nachfolgern Gottes, unter den Propheten, die ihm dienen wollen? Was geht mit dem ab? Haben Leute wahrscheinlich zu euch gesagt, nachdem ihr euch bekehrt habt und zu Jesus gekommen seid. Was geht mit dem ab? Ist der auf Edelweiß oder auf was ist denn der drauf? Edelweiß ist ein Kräuterschnaps. Österreichischer Witz hier. Und einer von dort antwortete und sagte, wer ist denn ihr Vater oder ihr Leiter? Daher ist es zum Sprichwort geworden, ist Saul auch unter den Propheten? Also wenn einer sich so krass verändert hat, plötzlich zu einem von einem geistlich uninteressierten Menschen zu einem Jesus-Freak, sage ich mal, wurde, auf heute übersetzt, hatten dieses Sprichwort, ist auch Saul unter den Propheten? Und als er aufgehört hatte zu weissagen, kam er auf die Höhe. Und Sauls Onkel sagte zu ihm und zu seinem Knecht, wo seid ihr hingegangen? Er antwortete, die Eselinnen zu suchen. Und als wir sahen, dass sie nirgends waren, da gingen wir zu Samuel. Da sagte der Onkel Sauls, teile mir doch mit, was Samuel zu euch gesagt hat. Oh, er ist zum Seher gegangen. Sag mir doch, was er erzählt hat. Da sagte der Onkel Sauls, nein. Saul antwortete seinem Onkel, er teilte uns als ganz gewiss mit, dass die Eselinnen gefunden seien, aber die Sache mit dem Königtum, wovon Samuel geredet hatte, teilte er nicht mit. Das war wahrscheinlich auch weise so. Es ist besser, dass Gott einen bestätigt vor den Leuten, als sich selbst so. Hey, guck mal, guck auf mich. Ich bin berufen. Gott wird es vor dem Volk bestätigen, dass er der König sein soll. Und Samuel rief das Volk zusammen zum Herrn nach Mizpa. Mizpa war dieser Ort, wo sie sich erinnert haben an das, was Gott für sie getan hat. War auch ein recht zentraler Ort, also praktisch dort das ganze Volk zusammenzurufen. Und er sprach zu den Söhnen Israel, so spricht der Herr, der Gott Israels, ich habe Israel aus Ägypten herausgeführt und euch aus der Hand der Ägypter errettet und aus der Hand aller Königreiche, die euch bedrängen. Also erinnert sie nochmal, hey, ich bin eigentlich ein ganz guter Leiter für euch gewesen. Ihr aber habt heute euren Gott verworfen, der euch aus allen euren Nöten und euren Bedrängnissen errettet hat. Wie blöd. Oder wenn man das liest, ihr habt euren Gott verworfen, der euch aus allen Nöten und Bedrängnissen errettet hat. Warum? Warum nicht Gott vertrauen, weiter vertrauen? Selbst wenn wir ihn nicht sehen können. Aber wir können sein Wirken sehen in unserem Leben. Ich meine, wir wissen, dass er real ist. Wir haben das erfahren in unserem Leben. Und ihr habt zu ihm gesagt, einen König sollst du über uns setzen. Nun denn, stellt euch auf vor dem Herrn nach euren Stämmen und nach euren Tausendschaften. Und Samuel ließ alle Stämme Israels herantreten. Da wurde der Stamm Benjamin durch das Los getroffen. Also wahrscheinlich der Priester, er hatte diese Urim und Tumim, was wahrscheinlich diese zwei Steine waren. Und damit haben die gelost. Aber seht hier, sie haben nicht gelost, wer König sein soll. Das hat Gott schon vorher gesagt. Er hat Saul schon vorher zum König berufen. Er bestätigt hier nochmal vor dem Volk. Dürfen nicht denken, dass die irgendwie durch Los den König gewählt haben. Der war schon gewählt. Es wird hier nochmal bestätigt vor dem Volk für alle, dass es alle sehen können. Also zuerst wurde der Stamm ausgewählt, dann wurde die Sippe Matri getroffen, da wurde Saul, der Sohn des Kisch, getroffen. Also sie haben von oben nach unten immer enger geworden, bis zur Familie und dann aus der Familie, wer soll sein? Und Saul wurde getroffen. Und sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Stell dir vor, dieser Kerl, der größer ist als alle anderen, dieser 2-Meter-Klotz, wurde nicht gefunden. Und sie suchten ihn, aber er wurde nicht gefunden. Und sie befragten noch einmal den Herrn, ist der Mann schon hierher gekommen? Aber der Herr antwortete, siehe, er hat sich bei dem Tross versteckt. Also ich nehme mal an, Samuel hat ein Wort der Erkenntnis gesagt, der Typ hat sich versteckt. Hatte Schiss offensichtlich. Ich weiß nicht, ob es Demut war oder ob es eher so, ich meine, wenn Gott dich zum König beruft und dann versteckst du dich, wo er irgendwo ein bisschen weglaufen wollte. Das war so eine Schwäche in Saul, wie wir später noch sehen werden. Er hat so manchmal sein eigenes Ding gedreht ein bisschen. Mangel an Vertrauen auf Gott, gerade in so brenzlichen Situationen. Sich lieber versteckt, ist lieber weggelaufen. Da liefen sie hin und holten ihn von dort, und als er sich mitten unter das Volk stellte, da war er einen Kopf größer als das Volk. Und Samuel sagte zu dem ganzen Volk, das seht ihr, wen der Herr erwählt hat, denn keiner ist ihm gleich im ganzen Volk. Wissen, Samuel hat den Saul geliebt. Später, als der Herr den Saul verworfen hat, hat Samuel lange getrauert um ihn. Und Gott muss ihn ermahnen, trauer nicht länger über ihn. Ich habe einen anderen Beruf, einen Mann nach meinem Herzen. Was seht hier, euer König. Genau das, was ihr wolltet, Volk Israel. Aus einer angesehenen Familie, der schönste Mann im ganzen Land, einen Kopf größer als alle. Oh, der muss fesch aussehen in der Königsrobe mit der Krone. Oh, hinter dem können wir ausziehen. Wir sind besser als alle anderen Nationen. Guckt, was für einen tollen König wir haben. Und da jauchzte das ganze Volk und sie riefen es, lebe der König. Und Samuel sagte dem Volk das Recht des Königtums und schrieb es in ein Buch und legte es vor den Herrn nieder. Und Samuel entließ das ganze Volk jeden in sein Haus. Auch Saul ging in sein Haus nach Gibea und mit ihm zogen die vom Heer, deren Herz Gott gerührt hatte. Das ist schön. Da waren Männer, die Gott angerührt hat. Ich hoffe, dass wir so Männer und Frauen sind, deren Herz Gott angerührt hat. Also es gab noch kein Schloss irgendwo, es gab keine Burg, es gab keine Königsstadt. Er ist einfach nach Hause gegangen in sein Kaff und die Leute, die ich herführe, die Leiter Israels, deren Herz angerührt war von Gott, die sind mit ihm gezogen. Aber auch einige ruchlose Leute sagten, wie soll der uns retten? Und sie verachteten ihn und brachten ihm kein Geschenk, aber er tat, als hörte er es nicht. Ist auch manchmal weise. Man muss nicht alles hören, was die anderen reden. Das macht das Leben oft viel einfacher, als dass wir unseren Stress machen und uns aufregen über jede kleine Sache. Ist manchmal ganz weise, einfach wegzuhören, für die Leute zu beten. Israel hat den König bekommen, an den sie wollten. Schönster König im ganzen Land. Wahrscheinlich größer und schöner als alle anderen Könige, die vor den anderen Nationen ausgezogen sind. Und doch wie viel weniger als der Herr, der eigentlich König sein wollte über Israel. Er wollte souverän sein. Wir haben heute auch diese komische Vorstellung, wo wir sagen, ja, Deutschland ist ein souveräner Staat. Das ist ein Blödsinn. Biblisch gesehen gibt es keinen souveränen Staat. Biblisch gesehen ist der einzige Souverän, der existiert, Gott. Und alle Herrscher, alle Regierenden sind unter ihm und unter seinem Wort. Und deswegen, wenn irgendeine Regierung oder ein König oder wer immer ein Gesetz erlässt, was gegen Gottes Wort ist, ist es Unrecht. Selbst wenn es nach dem Gesetz nach okay ist. Und wir haben viele Gesetze, die Unrecht sind in unserem Land. Fristenlösung zum Beispiel. Unser Gesetz sagt, es ist erlaubt, unschuldige Menschen zu ermorden. Es ist nicht erlaubt. Es ist nicht richtig. Es ist menschlicher Stolz, dass wir glauben, wir sind souverän und wir können unsere eigenen Regeln machen, die gegen Gottes Wort sind. Und wir bezahlen einen großen Preis dafür. So viele Leben, die zerstört sind. Von Müttern, von Vätern. Ganze Alterspyramide ist auf den Kopf gestellt in unserem Land. Unserer Generation wird es bitter auf den Kopf fallen. Es ist besser, am Herrn festzuhalten und an seinem Wort. Er ist der beste König. Und ja, selbst wenn Gott uns Leiter schenkt, menschliche Leiter, sind seine Diener eigentlich. Und wir sind immer unter seinem Wort. Es gibt nichts wie absolutistische Könige oder absolutistische Regierungen. Das ist menschlicher Stolz. Biblisch gesehen sind wir alle unter seinem Wort. Und was für ein Kontrast. Saul, ein Mann, wie wir sehen werden, der eigentlich ein Versager war, der großes Potenzial, ich denke, Gott war ihm wirklich gnädig. Er hat ihm ein neues Herz geschenkt, er hat ihn mit seinem Geist zugerüstet. Er hätte alles haben können, um ein großer König zu werden. Und wir werden doch die nächsten Male sehen, dass er das alles verspielt hat. Mann aus einer guten Familie, ein schöner Mann, aber einer, der kein wirkliches Herz für Gott hatte. Und auf der anderen Seite Samuel. Ein Mann, der Gott so nahe war, dass er mit ihm geredet hat und dass der Herr in sein Ohr geflüstert hat. Auf welcher Ebene möchtest du leben? Was möchtest du sein? Ein Saul oder ein Samuel? Gott ist bereit, uns auf dem Level zu treffen, wo wir ihm begegnen wollen. Wie weit wirst du dich auf ihn einlassen? Wirst du ein Saul sein oder ein Samuel? Ich bete, dass wir alle Samuel sind. Vater, wir danken dir für diese Vorbilder in deinem Wort. Und wir beten, dass wir lernen davon. Gott, wir beten, dass wir lernen, dich als König zu behalten, an dir festzuhalten, dass wir nicht unser eigenes Ding drehen, nicht so sein wollen wie die Menschen, die dich nicht kennen, dass wir vielleicht sogar eifersüchtig sind, was die dürfen oder was die haben und wir nicht. Du bist so wunderbar, Herr. Es ist so wunderbar, mit dir zu leben, so wunderbar befreiend, weil du meinst es so gut mit uns, Herr. Halt uns nahe bei dir, Gott, dass wir Samuel sind, die so intim mit dir leben, dass sie dein Reden hören. Praktisch in unserem Leben, in unserem täglichen Leben, im Alltag. Herr, so nah wollen wir bei dir sein. Herr, ich möchte dir noch näher sein. Zieh uns nah zu dir, Gott, darum beten wir. In Jesu Namen.